Wir werden anfangen mit einer kurzen, sehr, sehr kurzen Einführung dazu, was ist Intersektionalität. Ich bin mir sicher, und ich habe es auch im Programm gesehen, es gab schon einige Vorträge, dass ihr da schon relativ viel von gehört habt, deswegen das auch nur sehr kurz. Dann im zweiten Teil geht es um Fragen von Queering Race und ethnisierte Staatsbürgerschaft. Und im dritten Teil werden wir dann versuchen, so ein bisschen unseren Blick auf das Verhältnis Intersektionalität, Interdependenz, Queer Theory zu werfen. Und wir haben das genannt, korrektive Methodologien als produktives Scheitern. Und was diese PowerPoint ansonsten noch bietet, ist, euch die Zitate zu liefern, die wir bringen werden. Und zwar sind da die englischen Zitate und immer unsere deutschen Übersetzungen, damit ihr das quasi mitlesen könnt, wenn das beim Vorlesen mal untergeht oder es einfach schwierig wird. Okay. Gut, dann fange ich an. Sollte ich zu leise werden, zu schnell werden, meldet euch. Und dann ist es ganz gut, dass man euch ganz gut sehen kann und ihr nicht so verteilt seid. Okay, also im folgenden Vortrag setzen wir uns mit der Beziehung zwischen Queer Theory und Intersektionalität auseinander, die trotz offensichtlicher Parallelen zwischen beiden kritischen Bewegungen eine schwierige bleibt. Während beide Forschungsfelder über das gemeinsame Interesse an der Analyse multipler und konfligierender Prozesse der Identitätsformation miteinander verbunden werden können, werden sie durch eine doppelte Leerstelle getrennt. Erstens gibt es eine gewisse Vernachlässigung von Sexualität in den Intersektionalitätstheorien der Gender Studies. Zweitens lässt sich ein fortgesetztes Schweigen zu Intersektionalität in einer vorwiegend weißen Genealogie von Queer Theory beobachten. Kritische und vor allem angloamerikanische Perspektiven, wie zum Beispiel die Queer of Color Kritik, Queer Diaspora Kritik, Queer Disability und Transgender Studies, aber auch Queer Jewish Studies und Queer Class Ansätze, haben dieses theoretische Dilemma dieser beiden Leerstellen aufgegriffen und die Debatte hin zu einem multidimensionalen, queeren Verständnis von Identitätskonstruktionen geöffnet. Im Folgenden wollen wir versuchen, einen imaginären Trialog sozusagen zu organisieren zwischen erstens diesen angloamerikanischen Formulierungen von intersektionalen und multidimensional queeren Perspektiven, wobei wir uns aus zeitlichen Gründen, wie gerade schon gezeigt, auf die Ansätze konzentrieren wollen, die postkoloniale und queere Ansätze verbinden und zweitens in diesem Trialog, also neben diesen angloamerikanischen Positionen, zweitens die deutschen Versionen und Umarbeitungen dieser reisenden Theorien in einem dissimultanen Zeitrahmen und soziokulturellen Räumen und drittens dann unserem Vorschlag einer queeren Interdependenz als einer korrektiven Methodologie und einer reflexiven Perspektive auf die praktischen und die epistemologischen Grenzen der beiden theoretischen Kulturen, die wir heute anschauen wollen, nämlich Intersektionalität und Queer Theory. Und angemerkt sei noch, falls ihr euch quasi wundert, dass wir aufgrund unserer eigenen Verortung in den spezifischen akademischen Kulturen, in denen wir arbeiten, die Beispiele hauptsächlich aus deutschen und angloamerikanischen Kontexten nehmen. Und vielleicht später noch für die Diskussion als Hinweis, dass wir Fragestellungen zu Class, Transgender und Disability, die ich gerade auch schon aufgezählt habe, dann dort ansprechen können. Die kommen jetzt im Vortrag quasi erstmal nicht vor. Dann komme ich zum ersten Punkt, nämlich Intersektionalität, Queer Theory, was ist das und wie stehen die zueinander? Während in letzter Zeit unter dem Stichwort Intersektionalität ein regelrechter Boom in den Frauen- und Geschlechterstudien ausgelöst wurde, geraten andere, insbesondere dekonstruktive Ansätze wie die Queer Theory oder auch postkoloniale Arbeiten, zum Teil leicht aus dem Blick. Obwohl auch dort unter anderen Vorzeichen den multiplen und konfliktreichen Konzeptualisierungen der Interdependenz von Geschlecht nachgegangen wird. Jedes neue und hippe Forschungsparadigma ist mit problematischen Genealogien verbunden, wie auch mit Abgrenzungsbemühungen, die Forschungsfelder und damit zugleich auch Forschungsgelder sichern sollen. Ansätze jenseits der Intersektionalität sind hiervon keineswegs ausgenommen. Also das ist nicht das erste Mal, dass es diese Konflikte gibt und diese Abgrenzungsbemühungen. Wendy Brown zum Beispiel zeichnet nach, wie die US-amerikanischen Women's Studies auf Herausforderungen durch andere Ansätze reagiert haben. Und sie spricht in diesem Zusammenhang von Institutionalisierungskriegen. Und ich zitiere sie. Daher rühren die andauernden Kriege über Theorie, Race und Sex, die die Women's Studies in den 1980er Jahren notorisch heimgesucht haben. Und gar nicht zu reden von dem Unbehagen und auch der Feindseligkeit, mit denen die Women's Studies den Aufstieg der feministischen Literaturwissenschaft und Theorie außerhalb ihres institutionalisierten Rahmens und darüber hinaus den Aufstieg der Critical Race Theory, der Postcolonial Theory, der Queer Theory und der Cultural Studies verfolgt haben. Theorieansätze, die die Kategorie Frauen destabilisieren, Racial Formations, die die Einheit oder das Primat dieser Kategorie zum Wanken bringen, Sexualitäten, die diese Kategorie auf ähnliche Weise durcheinander bringen. Ihnen allen musste mit Vorbehalt oder Widerstand begegnet werden. Oder schlimmer noch, sie mussten kolonisiert werden, um das eigene Reich zu bewahren. Zitat Ende. Neue Forschungsperspektiven sind also immer auch eingebunden in komplizierte Institutionalisierungsprozesse innerhalb unterschiedlicher Wissenskulturen, insbesondere dann, wenn die kritische Selbstreflexion, wie etwa in den Gender Studies, Teil dieser wissenschaftlichen Praxis ist. Zudem waren politische Kontexte von Beginn an zentral für intersektionales Arbeiten. Spezifische feministische Strömungen wurden dabei selbst einer fundamentalen Kritik zugeführt, einer Kritik, die durch intersektionale Überlegungen geformt war. After Bra und Anne Phoenix konstatieren, Zitat, "A key feature of feminist analyses of intersectionality is that they are concerned with the decentering of the normative subject of feminism." Zitat Ende. Und diese Dezentrierung, die also angeleitet wird durch intersektionale Überlegungen, die findet in einer ganzen Reihe von Disziplinen und Forschungsfeldern statt. Afroamerikanische TheoretikerInnen und AktivistInnen wie etwa das Combahee River Collective, Kimberly Williams Crenshaw und Patricia Hill Collins waren massiv daran beteiligt, die Idee der Intersektionalität in einer Reihe von Disziplinen und Theorien zu verankern. Zu diesen Disziplinen und Theorien gehören die Politik- und Sozialwissenschaften, die Rechtswissenschaften und die Geschichte sowie die kritische Race-Theorie. Andere akademische Felder sind jedoch noch immer nicht so prominent vertreten. Wir fragen uns immer mal wieder als Literaturwissenschaftlerin, deswegen habe ich das am Anfang auch erwähnt, warum es zum Beispiel noch so wenige explizit intersektionale Modelle in der Literatur- und Kulturanalyse gibt und warum sich ein Primat empirischer Ansätze unter der Bezeichnung Intersektionalität beobachten lässt. Uns geht es heute vor allem darum, explizit dekonstruktive, queere und postkoloniale Ansätze zu diskutieren. Wir dürfen also nicht vergessen, dass die Idee ineinander verzahnter oder miteinander verknüpfter Dominanzachsen nicht ausschließlich mit der Intersektionalitätsforschung verbunden ist, sondern auch unter anderen Bezeichnungen sowohl vor der wissenschaftsgeschichtlichen Ankunft des Paradigmas als auch parallel dazu praktiziert wurde und wird. Und zugleich sollten wir den Umstand, dass Intersektionalität selbst Teil von Herstellungsprozessen einer politischen, sozialen und symbolischen Realität ist, nicht aus den Augen verlieren. Nun scheint es so, als habe das durchaus heterogene Feld der deutschsprachigen feministischen Wissenschaft die Sexualität an die Queer Theory delegiert. Daher rührt diese erste Leerstelle, die ich in der Einleitung angesprochen habe. Daraus resultierte laut Sabine Haag der simultane Ein- und Ausschluss einer Untersuchung von Heteronormativität in und aus dem Mainstream-Feminismus. Dies hatte Auswirkungen auf die relative Abwesenheit von Sexualität in den neuerdings sehr aktiven Forschungspraktiken, vor allem in den sozialwissenschaftlichen deutschsprachigen Gender Studies, was sich an den Veröffentlichungen von unter anderem Gudrun Axeli Knapp oder Cornelia Klinger nachvollziehen lässt. Die neue Welle von Intersektionalitätsforschung hat hauptsächlich zwei Foki aus unserer Sicht. Zum einen verbindet sich mit ihr die Hoffnung eines sozialen Relaunch oder einer sozialen Wiederkehr feministischer Sozialwissenschaft. In der Reaktion auf neoliberale Verhältnisse eröffnet sich die Möglichkeit, die Klassenfrage wieder in die Theorie einzuführen, nachdem marxistisches Denken durch den Zusammenbruch des osteuropäischen Sozialismus einen Prestigeverlust erlitten hatte. Zum anderen bietet Intersektionalität den Gender Studies ein geeignetes Paradigma, um die zunehmende Zahl von Neorassismen gegen nicht-weiße und nicht-okzidentale MigrantInnen und insbesondere die Rolle weißer Frauen und des Feminismus darin zu reflektieren und zu kritisieren. Nicht selten aber wird in dieser Aufmerksamkeit für die Intersektionalität die Vorstellung eines gänzlich neuen Forschungsrahmens beschworen. Eine solche Betonung des Neuen hat einen depolitisierenden Effekt, denn häufig geht mit ihr die Marginalisierung von deutschsprachigen und auch anderen Feministinnen of Color einher und damit auch der Kampf um die Vorherrschaft von bestimmten fachlichen Ansätzen in den Frauen- und Geschlechterstudien. Gleichzeitig konterkariert der Diskurs zur Intersektionalität auf paradoxe Weise die Artikulation von Rassismus, wie unter anderem in Aufsätzen von Erel und anderen in Aufsätzen der AG Intersektionalität des Graduiertenkollegs und auch in einem Aufsatz von Lann-Hornscheid nachzulesen ist. Ähnliches diagnostiziert auch Jaspier Puhr für den Intersektionalitätsbegriff selbst. Um zu funktionieren, muss er Entitäten mit bestimmten Komponenten, Race, Klasse, Religion, voraussetzen. Damit läuft er in das Dilemma dekonstruktivistischer Kritik, nach der die kritisierten Zuschreibungen durch notwendigerweise Benennungen stabilisiert werden. So kann uns über einen solchen Zugang das Paradoxale vieler gesellschaftlicher Positionierungen abhanden kommen. Intersektionalität als Methode wird zu einem, Zitat, structural container that simply wishes the messiness of identity into a formulae grid, Zitat Ende. Und das führt im schlimmsten Fall zu einem sogenannten Gridlock, also einem Stillstand des Erkenntnisgewinns. In ähnlicher Weise haben viele kritische Stimmen betont, dass trotz dieses Booms in der Intersektionalitätsforschung ein stärkerer Fokus auf die Bedingungen von Ungleichheit und Machtverhältnissen als auf Kategorien per se nötig ist. Queer Theory hat mit ihrer Kritik an Normalisierungsprozessen und mit der Destabilisierung von Kategorien versucht, die Analyse asymmetrischer Machtverhältnisse gerade mit Verweis auf deren Wurzeln in der Identitätskritik und Identitätspolitik zu vermeiden. Und das hat mitunter zu einer Vernachlässigung von Machthierarchien, die das Feld der Sexualität durchkreuzen, und zu einem zu engen Blick auf schwule urbane Artikulationen von sexuellem Begehren geführt. Daher stimmen wir jenen KritikerInnen zu, die sowohl eine Revision des zu einfachen Intersektionalitätsansatzes wie auch eine Auseinandersetzung mit der queeren Vernachlässigung von hegemonialen Identitätsformationen und Machtfragen einfordern. Diese konfliktreichen Ansätze zur Analyse von Identitätsformationen und Strukturen der Ungleichheit bedürfen der steten Desedimentation von Identitätskategorien. Das ist ein Konzept von Derrida. Die Verwendung von Kategorien in Analysen ist in unserem Verständnis gekennzeichnet durch eine produktive Instabilität. Eine Formulierung, die zurückgeht auf Judith Butlers Gedanken zu Queer in ihrem Kapitel Critically Queer in Bodies That Matter. Auf Identitätskategorien Anspruch zu erheben, von einem dekonstruktiven Standpunkt aus, Zitat, ought not to paralyze the use of such terms, but ideally to extend its range to make us consider what expense and for what purpose the terms are used and through what relations of power such categories have been wrought. Zitat Ende. Mit Blick auf all diese Vorbehalte benutzen wir statt dem Begriff der Intersektionalität jenen der Interdependenz, wie ihn Katharina Walgenbach vorschlägt. Erstens wollen wir damit unsere Ansicht unterstreichen, dass jede Kategorie in Abhängigkeit von anderen Kategorien konstituiert wird. Zweitens möchten wir betonen, dass jede Kategorie, wie zum Beispiel Race oder Gender, schon immer in multiplen Ungleichheitsverhältnissen verhaftet ist. Spivaks strategischen Essentialismus zitierend und zugleich modifizierend, schlagen wir daher einen strategischen Kategorialismus vor, der es uns erlaubt, die konfligierenden Rassisierungs- und Sexualisierungsprozesse innerhalb einer Kategorie wie Gender anzusprechen, ohne eine Hierarchie von Ungleichheiten oder ein essentialistisches Verständnis dieser Kategorie, die sich angeblich nur gelegentlich mit anderen überkreuzt, vorauszusetzen. Der strategische Kategorialismus zielt darauf ab, Kategorien daraufhin zu hinterfragen, welche Außen zu ihrer Konstitution erforderlich sind und welche intersektionale Kopräsenz von Subjektivierungsformen dabei verloren zu gehen droht. Dabei ist die Gleichzeitigkeit mehrdimensionaler Unterdrückung und positionaler, hegemonialer Effekte von Subjekten auszuhalten und gleichzeitig zu erkennen, dass sich Subjektivierung, Diskriminierung und Machtausübung niemals nur an einer Differenzachse nachvollziehen lassen. Kategorien verstehen wir hier als Effekte von Konstruktionsprozessen, nicht aber als stabile Entitäten. Ein Verständnis, das in einer ganzen Reihe von wachsenden transdisziplinären Forschungsfeldern zu verorten ist, welche die Grenzen von strengen disziplinären Aufteilungen problematisieren. Und jetzt wechselt die Sprecherin, was wahrscheinlich ganz gut ist, und Elli wird ein paar dieser Ansätze vorstellen.
Okay. Also nach diesen relativ dichten, auch theoretischen Überlegungen, und wir können da nachher auch gerne nochmal ausführlicher darüber diskutieren, wollen wir im Folgenden, damit das Ganze auch vielleicht ein bisschen plastischer wird, einige sehr heterogene, kritische Ansätze von denen wir eben denken, dass sie einer queeren interdependenten Perspektive am nächsten kommen, vorstellen. Dennoch argumentieren diese Ansätze in vielfältiger Art und Weise und nutzen dieses Label, also queer interdependent, nicht explizit. Also das ist sozusagen jetzt quasi unser Marker. Die unterschiedlichen Texte unter einem solchen Marker zu diskutieren, soll als ein Werkzeug und eine Möglichkeit dienen, die Debatte für ein Feld poststrukturalistischer und dekonstruktiver Ansätze zu öffnen, die der Komplexität von Kategorisierungsprozessen als produktive Ergänzung zum intersektionalen Rahmen verpflichtet sind. Sie sind ebenso Beispiele für das, was wir als korrektive Methodologien betrachten, da sie ein Wissen von der Instabilität von Kategorien mit einer Kritik an Ungleichheitsbeziehungen verbinden. Und ich glaube, dass diese beiden Felder eben auch sehr lange in den Spannungen von zwischen Identitätspolitik und eher poststrukturalistisch argumentierenden Ansätzen zu verorten ist. Statt mit einer festen oder konkreten Intersektionalitätsmethode, die vermeintlich definitive Antworten liefern kann, zu arbeiten, glauben wir, dass unsere Konzeption von Machtbeziehungen, Privilegien und Kategorisierungs- und identitätsbildenden Prozessen einer fortgesetzten Revision bedürfen. Mehr noch, ein Ansatz korrektiver Methodologie veranlasst intersektionale und queere Untersuchungen, sich gegenseitig zu kontrollieren, indem sie Antworten nicht nur präziser kalibrieren, sondern auch neue Fragen und Methoden entwickeln. Es geht sozusagen auch immer um ein Umarbeiten und Durcharbeiten der eigenen Ansätze. Und schließlich reflektieren diese korrektiven methodologischen Ansätze stets mögliche hegemoniale SprecherInnenpositionen, die sich historisch verändern und sogar auch aus einem Kontext verschwinden können, nur um erneut in einem anderen aufzutauchen. Homosexualität zum Beispiel kann in einer neoliberalen Neubewertung von Differenz, wie es Antke Engel nennt, als Errungenschaft gelten und sogar hegemonial werden unter weißen, homonationalen oder sexuell exzeptionalistischen Bedingungen. Und das ist eine Formulierung von Jaspier Puhr. Wenn sie gegen die orientalische Intoleranz, also das ist ein Anführungszeichen, ins Spiel gebracht werden. Sie kann aber unter anderen Umständen auch zum Grund für Marginalisierung und Benachteiligung werden. Also das heißt, wenn wir uns in der Queer Theory mit natürlich irgendwie auch Homosexualität beschäftigen, dann müssen wir das eben auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln tun. Also die Betrachtung der Beziehungen zu queeren und intersektionalen Epistemologien als korrektiven Mythologien, die zugleich also diese Beschränkungen im Blick behält, impliziert dabei auch das unausweichliche, aber wie wir denken, produktive Scheitern der gewählten Methode. Das meint gerade nicht Stillstand, im Gegenteil. Wir befürworten ein stetes Bearbeiten theoretischer Paradigmen. Und ich denke, das ist auch ein Ansatz gewesen am Anfang von Queer Theory, dass es eben nicht darum ging, da etwas festzuschreiben, sondern eher auch damit umzugehen, wie man etwas nicht festschreiben kann. Und daher beziehen wir uns natürlich auch auf das berühmte Zitat Samuel Beckett, wenn er sagt, try again, fail better. Ja, also es immer wieder erneut zu versuchen, um erneut zu scheitern, um besser zu scheitern. Postkoloniale, kritische Race, kritische Whiteness und transnationale feministische Theorien haben sowohl queere als auch intersektionale Ansätze mobilisiert und umgekehrt. Und jetzt im verbleibenden Teil des Vortrags möchten wir einen Überblick zu diesen Perspektiven geben, die wir als hilfreiche Ansätze sehen, diese multiplen und konfliktreichen Prozesse der Stratifizierung zu behandeln, ohne eben auf binäre Identitätskonzepte zurückzufallen, was ja grundsätzlich war für Queer Theory. Und wie uns Roderick Ferguson erinnert, ist dies eben umso wichtiger, denn, wie er schreibt, Zitat, to assume that categories conform to reality is to think with instead of against Germany. Und damit komme ich jetzt zu dem zweiten Teil, in dem wir einige konkreten Beispiele angucken wollen zu queering race und ethnisierter Staatsbürgerschaft, in dem wir sozusagen sowohl US-amerikanische als auch deutsche Perspektiven mal vorstellen wollen. In den letzten Jahren sind unter dem Label Queer of Color Critique oder Black Queer Studies eine Reihe vornehmlich in den USA publizierter Studien entstanden, die eine Auseinandersetzung mit Fragen der Rassisierung in den Queer Studies und ein Queering der Black und Ethnic Studies einfordern und somit kritisches Potenzial, das in beiden Theoriefeldern schon immer präsent war, aufzunehmen. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, es ist etwas gänzlich Neues. Wir haben das ja bereits bei den Fragen um Intersektionalität durchaus kritisch aufgefasst. Also Wissensproduktion ist eben nicht so, dass da auf einmal schlagartig so neue Felder auftauchen, sondern es ist ganz wichtig zu sehen, dass diese Bezeichnung Queer of Color Kritik ganz explizit andere ältere Traditionen vom lesbischen Feminismus etc. aufnimmt. Ja? Also es geht sozusagen eher auf Rückbezüge als um so etwas wie eine Neuerfindung. Diese Textsammlungen, die wir jetzt zunehmend finden, sind nicht selten das Resultat der Interventionen queerer People of Color, die sich im akademischen Kontext der Queer Theory zu Recht unterrepräsentiert sahen. Nichtsdestoweniger handelt es sich bei dieser Kritik nicht um eine simple Einschlussforderung, sondern um eine grundlegende und auch epistemologische Kritik an dem zu engen Fokus auf die Binarität von hetero und homo bzw. straight queer in den Queer Studies. In seinem Buch Aberrations in Black Toward a Queer of Color Critique von 2004 hat Roderick Ferguson die Bezeichnung Queer of Color Kritik geprägt. Fergusons Vorhaben in dem Konfliktfeld Identitätspolitik besteht eben darin, Intersektionalität ausdrücklich als einen nicht-identitären Ansatz zu etablieren. Also er versucht quasi das Wagnis, eine Art queere Intervention in so etwas wie Identity Politics. Ja? Und das ist sozusagen, während ja Queer ganz stark sich von solchen Ansätzen zunächst mal abgegrenzt hatte, ist das natürlich auch eine Herausforderung. Es kann also nicht darum gehen, Identitätsformationen als stabile Gebilde zu begreifen, sondern gerade im Sinne eines intersektionalen Verständnisses das Ineinandergreifen von Queerness und in seinem Fall Blackness zu fokussieren. Seinem Vorschlag folgend bedeutet Queer of Color Kritik somit, Zitat, Queer of Color Analysis presumes that liberal ideology occludes the intersecting saliency of race, gender, sexuality and class in forming social practices. Approaching ideologies of transparency as formations that have worked to conceal those intersections means that queer of color analysis has to debunk the idea that race, class, gender and sexuality are discrete formations apparently insulated from one another. Also es geht eben darum, diese Sachen nicht als so einzelne Dinger, die man sozusagen so additiv aneinander reihen kann, zu untersuchen. In ihrem viel zitierten Aufsatz Punks, Bulldaggers and Welfare Queens, The Radical Potential of Queer Politics, bezieht sich Cathy Cohen positiv auf den Begriff Queer, weist aber in ihrer Analyse darauf hin, dass eine zu rigide, binäre Gegenüberstellung von Homo- und Heterosexualität selten nicht-normativen Entwürfen von Heterosexualität, die eben oft mit der Rassisierung von Subjekten einhergehen, Rechnung trägt. Das heißt, die guckt sich eben an, also während, das ist auch wieder so eine Kritik an dieser klaren Gegenüberstellung von, also Queer Theory beschäftigt sich jetzt mit Homosexualitäten, ja, oder mit Heteronormativität als so ein Gebilde. Und jemand wie Cohen hat eben auch gefragt, also wie hat eigentlich eine Struktur, die wir Heteronormativität nennen können, was hat das eigentlich auch für Rückwirkungen auf Konstruktionen von Heterosexualität und was auch für Einengungen? Und sie schaut sich eben die sogenannte US-amerikanische Welfare Queen, also eben vor allem schwarze und latina Frauen, die häufig sozusagen die in so einem Diskurs fällt als die Single-Mutter, die zu viele Kinder hat und keinen Vater hat und irgendwie auf Kosten des Staates lebt. Ja? Und solche Diskurse haben wir natürlich in Deutschland auch. Also wer kriegt wie, mit wem, welche Kinder und wie wird dann Sexualität von in diesem Fall ja heterosexuellen Frauen als so das andere konstruiert. Und das läuft eben maßgeblich über eine ethnische oder rassisierte Zuschreibung, viel mehr als jetzt über eine Zuschreibung von Homosexualität, hat aber eben natürlich trotzdem was mit Konstruktionen von Sexualität zu tun. Cohen schreibt, Zitat, I'm interested in examining the concept of queer in order to think about how we might construct a new political identity that is truly liberating, transformative, and inclusive of all those who stand on the outside of the dominant constructed norm of state-sanctioned white, middle, and upper-class sexuality. Such a broadened understanding of queerness must be based on an intersectional analysis that recognizes how numerous systems of oppression interact to regulate and police the lives of most people. Um diese von Cohen geforderte radical intersectional left analysis zu mobilisieren, gilt es, die Koalitionsarbeit zwischen den Disziplinen und natürlich auch den Aktivistinnen zu verstärken, das sicherlich auch nochmal sozusagen ein großes Konfliktfeld. Ähnlich wie bei Ferguson finden sich bei Cohen Rückbezüge auf den schwarzen lesbischen Feminismus des Combahee River Collectives, also 1977, Audre Lorde, afroamerikanische Intersektionalitätstheorien von Kimberly Williams Crenshaw oder Patricia Hill Collins, Black Feminist Standpoint Theory. Dieser Fokus auf, wie sie es nennen, Interlocking Systems of Oppression, also einer Formulierung des Combahee River Collectives, wurde als zentral für die analytische und politische Arbeit dieser Feministinnen in den späten 70er und frühen 80er Jahren erachtet. Nichtsdestotrotz heben die queer arbeitenden Theoretiker, die also heute diese Begriffe wieder aufnehmen, eine Nicht-Kohärenz, Nicht-Identität der intersektional gedachten Subjektivierungsprozesse hervor, wie dies innerhalb von Identitätspolitik bisher selten geschehen ist. Also einfach festzuhalten, dass Race ein Konstrukt ist und dass sich queer als theoretisches Projekt mit Rassifizierungsprozessen auseinandersetzen muss, ist für den Ansatz einer Queer-of-Color-Kritik ebenso unbefriedigend wie der Verweis auf stabile Kategorien. Es geht nicht um eine Aufwertung von marginalisierten Identitäten, sondern vielmehr um eine radikale Verweigerung von Identifikation mit diesen kategorialen Zuschreibungen, die eben immer wieder hegemonial besetzt sind und werden. Also das ist, verweist nochmal auf das, was Ferguson vorher gesagt hat. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, es gibt hier Black Queer Subjects und jetzt müssen wir sozusagen das mal alle in Betracht nehmen, sondern also darum geht es nicht. Deshalb finden wir diese Arbeiten als grundlegend für ein interdependentes Verständnis von Queerness, das das kontinuierliche Umdenken im Sinne einer korrektiven Methodologie befördert. Das meint einen notwendigen, aber eben auch dekonstruktiven Zugang zu Kategorien. Und das meint eine Reflexion der Ein- und Ausschlüsse, die der eigenen Forschung und auch aktivistischen Tätigkeiten natürlich inhärent sind. Einen solchen anti-identitären Ansatz verfolgt auch José Esteban Muñoz mit seinem Konzept der Disidentification. Nach Muñoz durchlaufen marginalisierte Subjekte häufig drei Phasen in ihrer Auseinandersetzung mit der Mainstream-Kultur. Erst, und er bezieht sich hier auf schwarze Künstlerinnen in Amerika. Erstens die sogenannte Snow Phase, die mit einer Assimilation gleichzusetzen ist und in der die eigene sozusagen Andersartigkeit unterdrückt wird, also wirklich ein Anpassen am Mainstream. Zweitens die Militant Phase, in der eine radikale Ablehnung und Gegenidentifizierung mit der eigenen Subkultur praktiziert wird. Und schließlich drittens die intersektionale Strategie, als die er Disidentifikation begreift. Disidentifikation ist somit eine Strategie, die Arbeit der Normherstellung selbst zu dekonstruieren. Und er guckt sich da zum Beispiel als Beispiel dafür an Drag-Performances von Queers of Color, die in der Darstellung weißer Diven in paradoxer Weise sowohl die Herstellungs- wie auch die Deloyalisierungsmöglichkeiten von Race-, Gender- und Sexualitätspositionen zeigen. Also er guckt sich sehr komplexe Drag-Shows an, wo es eben auch nicht nur um Geschlecht geht, wo wir schwarze Drag-Queens haben, die einen weißen Militant, White-Trash-Guy oder sowas darstellen. Also wo es sozusagen sehr stark auch nochmal darum geht, wie werden eigentlich bestimmte sexuelle und geschlechtliche Normen auch immer ganz stark durch Race mit beeinflusst. Ohne diese Ansätze aus den Black Studies zu desavouieren, haben Kritikerinnen wie unter anderem Gayatri Gopinath und Martin Manalansan die Anstöße der Queer of Color Kritik aufgenommen und eigene Fragestellungen in Form einer Queer Diaspora Kritik formuliert. Themen der Migration, Transnationalität, Bürgerrechte und wie diese der Regulation und Normalisierung von Geschlecht und Sexualität unterliegen, werden von diesen DenkerInnen diskutiert und so das denaturalisierende Potenzial einer Queer-Diaspora-Perspektive entfaltet. Diese nämlich bricht laut David Eng und Judith Halberstam mit Ursprungsgeschichten und ihren biologischen, familialen und territorialen Genealogien von Herkunft und Identität und setzt stattdessen auf Affiliierung und Bewegungsrichtungen. Es gibt ähnliche Kritiken und Interventionen aus postkolonialer und queerer Perspektive auch von deutscher Seite, also zum Beispiel Maria do Mar Castro Varela, die ja hier auch schon gesprochen hat, Encarnación Gutiérrez Rodríguez, Nikita Davan und viele andere. Wenn auch nicht unter demselben Label, und wir wollen eben auf beide, also sowohl die amerikanische Queer Diaspora Kritik als auch einige der deutschen queer postkolonialen Ansätze zu sprechen kommen. Eine Dimension von Queer Diaspora Kritik besteht darin, homogenisierenden Theorien der Globalisierung zu widersprechen. Martin Manalansan zum Beispiel untersucht, wie die Sexualmoral philippinischer Hausmädchen konzeptualisiert wird. Und er stellt fest, dass es eben nicht einfach zu einer Modernisierung oder Verwestlichung der sexuellen Codes kommt, sondern dass sich sozusagen Mischformen zwischen sogenannten traditionellen und den westlichen Anforderungen bilden. Das heißt, also diese Kritik, die Manalansan führt, ist in gewisser Weise so eine Art Queer Reading der Genderforschung, die sich mit solchen Themen beschäftigt. Also sagt sozusagen gerade, es gibt in vielen kritischen Forschungen zu Migration ganz häufig sehr klare Deutungsmuster, die vor allem sozusagen bestimmte Vorannahmen in dieser Forschung einfach nur noch reproduzieren und anhand von gerade so einer Kategorie wie Sexualität beispielsweise. Also er guckt sich in dieser Studie beispielsweise an, dass eigentlich davon ausgegangen wird von vornherein, dass diese Frauen, die migrieren, heterosexuell sind, dass sie eine Familie zurücklassen, um dann in Nordamerika die Familien der weißen bürgerlichen Frauen zu betreuen. Und er hat sich das nochmal so ein bisschen kritischer eher die Forschungsergebnisse angeguckt und hat dann gesehen, dass dabei relativ systematisch ausgeblendet wurde, dass A, ziemlich viele dieser Frauen gar nicht verheiratet waren, also Singles waren, man gar nicht so richtig sagen konnte, was wie ihr sexuelle Orientierung war, dass zweitens explizit eine sehr große Anzahl schwuler Männer migriert in diesen ganzen Care-Sektor, die eben auch nicht, denen auch nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es geht eben darum, diese Theorien zu queeren und zu sagen, also wenn wir immer nur diese Vorannahmen in der Forschung auch bestätigen, dann haben wir da ein Problem. Manalansan erweitert also die queere Perspektive auf die Funktion von der Disziplinierung von Sexualität in sozialen Institutionen und Praktiken, einschließlich Heirat, Familie und biologischer Reproduktion. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt hier Forschung, wie ich schon gesagt habe, aus dem Gender Studies, die sich ganz auf die Kritik einer Chain of Care, also Versorgungskette, konzentrieren und dabei heteronormative Annahmen unkritisch auf MigrantInnen übertragen. Also hier wäre eben die Intervention einer kritischen Methodologie, nochmal auch zu gucken, wie auch immer binär gedachte Kategorien sich in bestimmten Forschungsfeldern stabilisieren. Renate Lorenz und Brigitte Kuster sprechen in diesem Kontext von sexueller Arbeit, um auf den starken heteronormativen Imperativ, dem weibliche Arbeitskräfte im Allgemeinen und MigrantInnen im Besonderen ausgesetzt sind, hinzuweisen. Aus der Queer Diaspora Kritik kommt damit ein starker Impuls, Sexualität und Migrationsforschung zusammenzudenken. Dies eröffnet wichtige Perspektiven und hier auch wieder nicht nur auf die Repräsentation queerer Migrantinnen und ihrer eben möglicherweise völlig unterschiedlichen Motive, die nordwestlichen Metropolen anzustreben, sondern über Sexualität können auch staatliche Disziplinierungen gegenüber anderen Race, Klassen, Geschlechts- und Identitätspositionen ins Werk gesetzt werden, die also beispielsweise unerwünschte sexuelle Akte oder eben deren Ergebnis, wie etwa zu viele arme Kinder nach sich ziehen. Ja? Das wäre sozusagen wieder die Verbindung zu sowas wie der Welfare Queen. Also wir müssen sozusagen komplexer darüber nachdenken, wo Gender, Race und Sexualität zusammengehen. Diese Impulse der Queer Diaspora Kritik sind eben auch für die verzahnte Diskussion um Staatsbürgerschaft, Reproduktion und Ethnizität im deutschen Kontext relevant. So zum Beispiel erstens im Kontext der Restriktion im Familiennachzug zukünftiger weiblicher Ehepartner. Also das ist so diese ganze Debatte, die unter diesem türkische Bräute-Diskurs läuft. Wo ganz klar sozusagen auch darauf abgezielt wird, die Zeugung falscher Kinder in Anführungszeichen einzudämmen. Und man könnte sozusagen hier einerseits demografische Bedenken bezüglich der ethnischen Zusammensetzung der Gesellschaft anführen. Also wer ist eigentlich deutsch und was passiert mit Deutschland, wenn welche Kinder wie, wo, wann geboren werden. Zweitens haben wir staatliche Kontrollen von sogenannten Scheinehen zwischen deutschen Staatsbürgern und immer noch sogenannten Ausländern. Und hier wäre dann auch die Frage eher um die Zusammensetzung der Bürgerschaft, also wer bekommt wie, wann, wo, welche Rechte. Und drittens bei der Einführung der sogenannten Homo-Ehe, welche, könnte man argumentieren, europäische Toleranz über Heteronormativität stellt. Auch wenn nicht beide Partnerinnen deutsche Staatsbürger sind, also das ist sozusagen dann auch nochmal ein bisschen paradox. Also in der Tat, komplexe Verflechtungen, die sich nicht immer ohne weiteres in getrennte Ebenen auffächern lassen. Jaspier Pur entfernt sich noch weiter von einer Konzeption intersektionaler Identität mit ihrem Entwurf einer Queer Assemblage mit Bezug auf Gilles Deleuze und Félix Guattari. Und sie sagt, Zitat, die Assemblage, eine Reihe von verstreuten, aber gegenseitig aufeinander bezogenen und ungeordneten Netzwerken bringt die Artikulation und die Auflösung, Ursache und Effekt, organische und nicht organische Kräfte zusammen. Pur versteht dies als einen Vorschlag, wie in einem sogenannten postidentitären Zeitalter trotzdem gegenseitige Bedingtheiten zwischen unterschiedlichen Formen von hegemonialen und marginalisierten Positionen beschrieben werden können. Der Vorteil ihres Konzeptes ist, dass es sich nicht auf Akteurinnen und deren Identitäten konzentriert, sondern auf Modi des Seins und Handelns, von denen sich unter Umständen mehrere in einer Person befinden. Eine solche Vorstellung ließe sich verweben mit einem Ansatz von Gender als interdependente Kategorie, wie ihn Walgenbach vorschlägt, und Vorstellung von verstreuten Hegemonien, wie sie Inderpal Grewal und Karen Kaplan aus der Perspektive des transnationalen Feminismus quer durch Personen, Positionen und Zeitachsen annehmen. In diesem Sinne funktioniert Puas Verständnis einer queeren Assemblage als eine bereits integrierte Form so einer queeren Methodologie. Sie umgeht nämlich Identitätspositionen, indem sie sie zeitlich und kontextuell als Formen von Aktion und Relation begreift. Durch das Vermeiden und sogar Auflösen jedes kategorialen Zugangs auf Subjekte jedoch, läuft Mensch jedoch mitunter Gefahr, die identitätsbasierten Subjektivierungsprozesse zu unterschätzen und die Handlungskraft durch einen strategischen Essentialismus gering zu schätzen. Also hier haben wir erneut sozusagen dieses Konfliktfeld, in dem sich Queer ja auch die ganze Zeit bewegt, zwischen einerseits zu sagen, es ist ein dekonstruktiver Zugang auf Kategorien und andererseits gibt es aber Identitätspolitik. Und wie gehen wir damit um? Okay, konzentrieren wir uns aber nun auf Interventionen, die die lineare Gleichsetzung von Weißsein und Deutschsein kritisieren und deshalb analysieren, wie staatlich sanktionierte Heterosexualität Diskurse um Religion, Migration und ethnisierte Staatsbürgerschaft strukturiert. Es waren hier vor allem feministische, postkoloniale KritikerInnen, die diese Diskurse um Bürgerrechte und Migration untersucht und dabei systematisch die Dimension von Geschlecht und Heteronormativität in den Blick nahmen. Also sozusagen je multidimensionaler es wird, desto komplizierter wird es natürlich auch für ein Verständnis von Queer Theory. Nach Castro Varela und Gutierrez Rodriguez zum Beispiel werden von der In- und Exklusionslogik des deutschen Nationalstaates Subjekte nur als national-ethnisch identische angerufen und damit der rechtliche Raum für die Anerkennung nicht heteronormativer Existenzen versperrt. Darüber hinaus fordern Castro Varela und Dawan in die permanente Reifizierung eines West-Rest-Dualismus zu intervenieren. Es geht ihnen also ähnlich, wie in der Queer Diaspora-Kritik praktiziert, um eine produktive Krise von postkolonialen und queeren Ansätzen. Insbesondere die Vorstellung einer westlichen Emanzipation, die den nicht-westlichen queeren Subjekten, zum Beispiel eben in einer normierten Vorstellung des Coming-out, das so ganz bestimmten Stationen zu folgen hat, erst zugänglich gemacht werden müsse, sehen sie als dringend kritikbedürftig. Gefordert ist somit eine Wachsamkeit für die potenziell hegemoniestabilisierende Funktion vermeintlich emanzipative Diskurse. Also ich glaube, da ist sozusagen so ein Knackpunkt, womit Queer Theory im Moment sehr stark zu kämpfen hat. Diese Kritik kann direkt mit Puas Konzeption eines Sexual Exceptionalism in Verbindung gebracht werden. Denkt man an die deutschen Diskurse zum Beispiel, können wir an die als Muslim-Test apostrophierten Einbürgerungsfragebögen denken, wo ja immer wieder die große Diskussion darum war, dass Migrantinnen sozusagen ihre Akzeptanz gegenüber Homosexualität darlegen mussten in irgendeiner Form. Ja? Also das ist dann zwar abgewendet worden, aber es war auf jeden Fall sehr lange breit in der Diskussion. Also wären sie damit einverstanden, wenn ihr Sohn schwul wäre oder wenn ihr Sohn einen Mann mit nach Hause bringen würde. Also, und was dabei interessant ist, dass natürlich im Subtext die Toleranz gegenüber Homosexualität als eine leitkulturell deutsche, okzidentale Errungenschaft gefeiert wird. Also impliziert wird ja dann damit, dass die deutsche Gesellschaft sozusagen ganz ungemein einschließend gegenüber homosexuellen Lebensformen ist und sozusagen deutsche Eltern alle hoch erfreut wären, wenn ihre schwulen Kinder nach Hause kommen. Also sozusagen, und hier ist sozusagen, also genau das Interessante ist also, wie auf einmal Homosexualität hier ja geradezu so eine Art Pflichtnorm wird. Also was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir Queer Theory machen, indem wir uns immer mit dieser Gegenüberstellung von Homo als das Verworfene und Hetero als das Eingeschlossene, wenn jetzt hier so ganz klarer Gestus ist, der Homosexualität einschließt. Und in Diskursen um Homo-Ehe und auch in bestimmten wirtschaftlichen Diskussionen um Pink Dollar und so weiter, ne? Also das, da haben wir das auch ganz stark, dass es auf einmal eher eine Art von Einschluss gibt als Ausschluss. Und vielleicht nochmal zu diesen Fragen der sozusagen okzidentalen, also zu dieser Herstellung eines okzidentalen Leitbilds hat Gabriele Dietze, mit der wir eben hier auch zusammengearbeitet haben, maßgeblich gearbeitet. Gleichzeitig betonen Erel, Haritavorn, Gutierrez Rodriguez und Klesse in einem gemeinsamen Beitrag, dass große Teile der bisherigen deutschen Analysen von Intersektionalität die historische Genealogie der Theorien in Kämpfen von MigrantInnen und People of Color abgeschnitten, politische Implikationen enttheoretisiert und die simultanen und vielschichtigen Unterdrückungen in ein additives Modell vereinfacht hätten. Also sozusagen, es geht nicht darum, Race plus Gender plus Sexualität. Die Autorinnen dieses Aufsatzes sind jedoch auch unzufrieden mit der, wie sie es nennen, Bevorzugung philosophischer und geisteswissenschaftlicher anstelle von soziologischen und sozialwissenschaftlichen Herangehensweisen in der Queer Theory. Andererseits lehnen sie den Begriff der Intersektionalität ab, da diese schon wegen der kategorialen Strenge von Sektionen und Zitat die Interdependenz und Relationalität, die die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse bestimmen, nicht benennen können. Daher versuchen sie, eine soziologische Alternative zur Intersektionalität zu entwickeln, die sie an antirassistische, feministische Arbeiten der 1980er und 1990er knüpfen. Und auch hier ist wieder interessant, also die Kritik setzt daran an, zu sagen, wir haben jetzt gerade in der deutschen Soziologie einen extremen Boom an diesem Begriff der Intersektionalität. Und die Kritik hier wäre eben zu sagen, also vielleicht gucken wir auch nochmal, was gibt es eigentlich für sozusagen für Kämpfe und Positionen, die vielleicht nicht mit diesem Begriff gearbeitet haben, die womöglich aber zeitlich vorher auch was anderes gemacht haben. Also das wäre auch nochmal eine Parallele mit sowas, was die Queer of Color Kritik ja auch macht. Ich zitiere jetzt hier nochmal auf Englisch und ich habe das Zitat dann gleich nochmal auf Deutsch. While we believe that a perspective which accounts for the complex interconnection of various forms of power is necessary, we do not think that the concept of intersectionality is the only way to conceive of this. While there are many different entry points for multi-issue projects, we have found anti-racist feminism to be the most fertile ground for inquiries that do both resistant and allied work. The anti-racist feminist notion of positionality in particular is indispensable for any work that claims to resist multiple systems of oppression. This bears useful lesson for a queer methodology whose toolbox of studying multiple differences is yet, as we have argued, to be built. Ne? Und also auch hier wieder die Frage nach einerseits inhaltlichen Fragestellungen, aber auch nochmal methodologisch. Während wir die Vorbehalte gegenüber Intersektionalität durchaus teilen, und damit haben wir ja angefangen, würden wir jedoch stärker dekonstruktive Ansätze in Anschlag bringen. Für den deutschen Kontext bedeutet dies vor allem, die Verwobenheit unterschiedlicher Systeme der Unterdrückung beschreibbar zu machen und dabei nicht immer wieder denselben Klischees, wie sie in der vergeschlechtlichen und rassisierten Konzeption von vor allem arabischen oder anders als islamisch markierten Migranten im Zuge der globalen Welle von Islamophobie nach dem 11. September zu beobachtet waren, zu verfallen. Aufgrund des ethnisierten Konzepts deutscher Staatsbürgerschaft und bis 1999 wurde im Sinne des Jus Sanguinis nur Kindern ethnisch deutscher Abstammung die Staatsbürgerschaft zugänglich gemacht, und das ist auch eine relative Ausnahme in Europa, blieben und bis zu diesem Zeitpunkt auch in Deutschland geborene Kinder sogenannte Ausländer. Männliche Migranten stehen unter dem Generalverdacht, orientale Patriarchen oder seit neuem islamistische Terroristen zu sein. Unter diesen Vorbehalten werden staatliche Abschiebepraktiken zum Beispiel deutlich erleichtert. Weibliche Migrantinnen, insbesondere wenn sie ein Kopftuch tragen wiederum, werden dann als sichtbare Symbole dieses orientalen Patriarchats benötigt. Und Nana Heidenreich hat dies auch als Sichtbarkeitsimperativ im deutschen Ausländerdiskurs beschrieben. Also wenn wir nur an die Tagesschau denken, also sagt nur jemand Migrant oder Ausländer wahrscheinlich noch, und dann haben wir sofort sozusagen die verschleierte Frau. Also völlig aus dem sozusagen, es ist relativ egal, was der Kontext ist, es werden auch immer wieder die gleichen Bildpolitiken gefahren. Über diesen Weg wird Sexismus ethnisiert, also das haben die anderen haben das Problem, die sind so sexistisch, die sind sowohl homophob als auch sexistisch. Und das führt eben in so einer komischen Logik dann dazu, dass Leute wie George Bush sich als besonders emanzipativ irgendwie feministisch positionieren können, weil sie ja die afghanische Frauen retten. Und andersrum wird weibliche Emanzipation, als okzidentale Errungenschaft gefeiert. In einem solchen Kontext kann Homosexualität, wie eben bereits erwähnt, ebenso zu einem Marker westlicher Toleranz verkommen, der zur Basis eines gouvernementalen Pluralismus der Toleranz wird und der Queerness, wie Antje Engel zeigt, über die Einführung eheähnlicher Surrogate normalisiert und damit auch womöglich heterosexualisiert. In diesem Kontext können sich dann lesbische und schwule Personen auch als Stellvertreterinnen eines aufgeklärten Fortschrittmodells wiederfinden, das im schlimmsten Fall kulturellem Rassismus Vorschub leistet. So, und dann übergebe ich jetzt nochmal zu unserem Fazit an der.
Ihr habt es gleich geschafft. Also wir kommen zum Fazit. Wenn ihr euch an die Folie erinnert, hatten wir das genannt, korrektive Methodologien, die jetzt schon öfter gefallen sind, als produktives Scheitern in Wissenskulturen. Wie diese zugegeben kurze, aber auch dichte und natürlich unvollständige Diskussion verschiedener interdependenter Ansätze unterstreicht, benötigen korrektive Methodologien und der strategische Gebrauch von Kategorien eine Disidentifikation mit disziplinären Grenzen und formelhaften Rastern. Gebraucht wird ein selbstreflexiver Umgang mit Prozessen der Kategorisierung, der auch die implizite Gefahr des Abschlusses, des Ausschlusses durch Einschluss und der unbemerkten und unkontrollierten Produktion von Hegemonien problematisiert, die sie sich in den unterschiedlichsten Wissensfeldern ereignen können, in denen, wie auch in den Geschlechterstudien, das Verhältnis hegemonialer und minoritärer Wissensproduktion immer wieder ausgelotet und auf den Prüfstand gestellt werden muss. Wie bereits einleitend festgestellt, verstehen wir Scheitern und Revision ausdrücklich als produktive und notwendige Elemente einer Arbeit an und mit Identitätskonstruktionen. Eine queer-interdependente Perspektive dient als ein Werkzeug, das es uns erlaubt, Lücken und Mängel in queeren Analysen zu finden und unsere Fragen umzuformulieren, immer mit der Gefahr, dass wir sie nicht beantworten können. Eine solche Perspektive kann viele Formen annehmen. Wir haben Munoz' Disidentifikation angesprochen, Pours queere Assemblagen, und die können genauso Ausgangspunkte sein wie auch die von Elli gerade vorgestellten deutschen Analysen von Heteronormativität und Regimes der Migration. Und diese Ansätze kommen unseres Erachtens im Zuge des andauernden Booms der Intersektionalität in der deutschsprachigen Geschlechterforschung viel zu kurz. Wie der Plural der korrektiven Methodologien impliziert, sind wir nicht daran interessiert, eine neue theoretische Lösung für ein Problem zu identifizieren. Stattdessen möchten wir das vielseitige Spektrum der dekonstruktiven Ansätze jenseits der Intersektionalität nutzen, produktiv Fragen nach Identitätsformationen und Machtverhältnissen zu stellen. Queere Interdependenzen als korrektive Methodologien einzusetzen, bedeutet, mit dem nicht auflösbaren Problem des etc. bewusst und verantwortungsvoll umzugehen. Also das, was Elli jetzt auch schon immer als das Additive oder das eine und dann das andere und dann das nächste angesprochen hat und das natürlich auch von Judith Butler, wenn ihr das kennt, diskutiert worden ist. Es wird niemals möglich sein, die Felder von konstitutiven Ausschlüssen wie Race, Klasse, Gender, Sexualität, Religion, Nation, geopolitische Lokalität, Alter, Befähigung etc. immer gleichberechtigt im Spiel zu halten. Für bestimmte Fragestellungen werden auch immer bestimmte Differenzpunkte privilegiert werden müssen. Eine Perspektive queerer Interdependenz kann aber dazu beitragen, zwei epistemologische Korrektive als Schwellen zu postieren, die jeweils die Normalisierungsarbeit und die Produktion von Binaritäten einerseits, das wäre die Aufgabe von queer, also Normalisierungsarbeit, Produktion von Binaritäten, und die Machtasymmetrie und Privilegien in Herrschaftsverhältnissen andererseits, das wäre die Aufgabe von Interdependenz, im Auge behalten. Auf den Umgang mit Kategorien kann deshalb trotzdem nicht verzichtet werden. Das ist das Dilemma oder das Paradoxe, was wir am Anfang über diese dekonstruktiven Ansätze gesagt haben. Es ist jedoch wichtig, dieselben strategisch einzusetzen, um sie auch wieder verwerfen zu können oder in ihrer Entstehung kritisieren zu können. Folglich bedeutet dies die Aufmerksamkeit auf ausschließende und privilegierende Prozesse in der Herstellung von Kategorien und auf die gleichzeitige Kopräsenz anderer Aspekte der Subjektformation aufmerksam zu machen. In diesem Zusammenhang muss die Gleichzeitigkeit und Multidimensionalität von Subjektivierung, Diskriminierung und Machtausübung bedacht werden. Und durch die Kombination queerer und interdependenter Ansätze gelingt eine bestimmte Flexibilisierung zum Problem der Kategorie. Es wird nämlich dafür sensibilisiert, dass eine zeitliche Dimension in Rechnung zu stellen ist. Das heißt, Kategorien können auch nur für einen bestimmten Zeitraum gelten und dann wieder nicht. Ein Umstand, der Identitätsansätze, wie sie in Identitätspolitiken gefahren werden, problematisierbar macht. Der Topos Zeit an sich kann unter bestimmten Umständen als hegemonial entziffert werden. Dasselbe gilt für Orte, für verschiedene Lokalitäten und Kontexte. Und diese zeitliche und räumliche und soziale Destabilisierung mit Vorstellungen von Interdependenzen zu verbinden, hilft dabei, die Kopräsenz und Gleichzeitigkeit von Positionalitäten, die nicht nur zwischen Individuen, sondern auch innerhalb eines Individuums existieren können, zu adressieren. Und dies bedeutet nach Ray Cho, dass Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Ort in derselben sozialen Position unterschiedliche soziohistorische Räume bewohnen können. Korrektive Methodologien, und das als Abschluss, ermöglichen es uns, über individuelle systemische Ungleichheiten durch Klasse, Lokalität, Arbeitsvermögen in Rechnung zu stellen, also Macht nicht nur in den Sphären der Repräsentation, sondern auch in den materiellen Verhältnissen anzusiedeln, aber sie dabei gleichzeitig als dynamisch zu begreifen. Eine kritische, queere und interdependente Perspektive in Theorie und Aktivismus verlangt nach einem Fokus auf mehr als nur Sexualität. Wir brauchen eine Wachsamkeit gegenüber hetero- und homonormativen Regimes der Normalisierung. Und dies beinhaltet nicht nur die Aufwertung queerer Subversionen, sondern auch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit queerer Komplizenschaft. Und in diesem Sinne werden wir es stets von Neuem versuchen, erneut scheitern und besser scheitern. Und jetzt danken wir euch für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf die Diskussion. Vielen Dank.